im Rahmen des Abrahamszyklus, jetzt die fünfte Predigt, die trägt den Titel: Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir haben heute einen sehr bemerkenswerten Text vor uns, denn er beinhaltet einige Premieren. Worte, die genau hier in der Bibel zum ersten Mal erscheinen. Worte, die ganz gezielt zu diesem Zeitpunkt an Abraham gerichtet werden, die dann in der Folge aber in vielen Büchern des Alten Testaments und des Neuen Testaments immer wieder verwendet werden und somit auch uns betreffen. Gott beginnt mit Abraham sein so umfangreiches Heil für alle Völker. Im 1. Mose 15, die ersten 6 Verse lauten also: Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe, und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus? Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein. Und da steht im Hebräischen ganz eine prägnante Wortkombination. Da steht: Nicht dein Erbe der da, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Soweit diese 6 Verse. Wir haben in diesen Worten die dritte Bestätigung des abrahamitischen Bundes. Sie geschah nach diesen Dingen. So steht es und so beginnt der Text. An diesem Wort können wir nicht achtlos vorübergehen. Immer wieder redet Gott ja auch zu uns nach diesen Begebenheiten, nach diesen Dingen, die in unserem Leben geschehen sind. Bei Abraham war es diesmal der Krieg der Könige, und auch bei dir und bei mir ist es doch jedes Mal etwas Bewegendes. Denn Gott kommt jedem von uns durch das bei, womit wir am meisten beschäftigt sind, worin wir leben, worin wir sind oder wenigstens wo noch die meiste Hoffnung besteht, uns beizukommen. Denken wir an den Beginn des Matthäusevangeliums, an Jesu Geburt. Den Weisen kam Gott durch den Stern bei, den Schriftgelehrten durch die Schrift, dem Herodes durch die Nachfrage fremder Würdenträger, dem Petrus dann durch den Fischzug und dem Saulus auf dem Weg seiner Christenverfolgung nach Damaskus. Es ist daher schon wichtig, das nach diesen Begebenheiten gezielt zu sehen. Aber hier steht ja noch viel mehr in unserem Text. Zum ersten Mal taucht in der Bibel der Begriff auf: das Wort des Herrn. Es ist zwar bereits die vierte Erscheinung Gottes gegenüber Abraham, aber das erste Mal in Form einer Offenbarung, einer Vision. Das hebräische Wort heißt hier Machaseh und es bedeutet wörtlich in der Vision. Das meint in einem ganz bestimmten Gesicht, in einer von Gott initiierten Vision. Und dieses Wort wird nur noch an 3 anderen Stellen im Alten Testament verwendet, bei Bileam und 2-mal bei Hesekiel. Hier führt aber die Vision zur Versiegelung des Bundes mit Abraham. Und weiter, zum ersten Mal sagt Gott hier den Satz: Fürchte dich nicht, von dem gesagt wird, er steht 365 Mal in der Bibel. Auf jeden Fall sind es gezählte 60 Mal in der Schlachterbibel vom ersten Buch Mose bis hin in die Offenbarung. Fürchte dich nicht. Und dieses Fürchte dich nicht wird ganz persönlich allen 3 Patriarchen von Gott gesagt, also auch dem Isaak und dem Jakob. Das ist eine bemerkenswerte Tatsache. Gott nennt dazu 2 Gründe. Der eine ist: Ich bin dein Schild. Und zum ersten wird Gott hier als der Schild bezeichnet, also als ein ganz wesentlicher Zufluchtsort für jeden, der glaubt. Allein in den Psalmen kommt er 20 Mal vor, dieser Schild, vom Psalm 4 bis Psalm 144. Deshalb muss nicht nur Abraham jetzt verstanden haben, wer ihn beschützt hat vor den vier Königen. Hier ist auch dein und mein Weg mit Dank zu sehen. Der zweite Grund für das Fürchte dich nicht ist, ich bin dein sehr großer Lohn. Und wichtig ist, der Zeitpunkt für diese Zusage Gottes liegt nach diesen Dingen, nach diesen Begebenheiten. Und wir werden erinnert daran, wie intensiv der Abraham die Kriegsbeute abgelehnt hatte aus den Händen des Königs von Sodom. Nach diesen Dingen ist nicht nur ein ganz besonderer Satz, sondern auch Gottes Programm. Denken wir an das Wort in Offenbarung 12,11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und das aus dem Herzen kommende, von dem Wandel mit Gott stammende Wort des Zeugnisses, bei jeder Gelegenheit, im Alltag, in den Sorgen, nach einem großen Segen und auch nach einer Niederlage. Das ist eine sehr wichtige Sache, dieses Wort des Zeugnisses. Und das Wort des Zeugnisses, das geht dem großen, sehr großen Lohn voraus. Der sehr große Lohn, der besteht ja nicht in Dingen, auch nicht in einem speziellen Segen, sondern er besteht in der Person Gottes. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt, sagt der Herr dazu. Es gibt aber noch mehr Prämien in diesen 6 Versen. Abrahams Antwort lautet, O Herr, Herr. Und damit kombiniert er zum ersten Mal in der Bibel das hebräische Wort für Herr, nämlich Adonai, mit dem Eigennamen Gottes Yahweh. Außerdem haben wir hier zum ersten Mal ein Zwiegespräch Gottes mit Abraham. Bisher konnten wir wohl lesen, Gott erschien dem Abraham, Gott gab Abraham eine Botschaft oder einen Befehl. Aber es gab bisher nie einen Dialog. In diesem Zwiegespräch spricht Abraham auch aus, was er eigentlich fürchtet. Er hat keinen Nachkommen. Nur eine Ersatzlösung hat er dafür, Eliezer von Damaskus, den Sohn eines Sklaven. Und da lesen wir, aber das Wort des Herrn erging an ihn. Zum zweiten Mal also in diesem Dialog steht hier die Wortfolge und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach. Und schließlich nach dem anschaulichen Bild mit den Sternen am nächtlichen Himmel kommt mit dem Vers 6 ein ganz zentraler Satz des Alten und des Neuen Testaments, wo steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dass das Glauben keineswegs ein Fürwahrhalten ist, das ist wohl jedem echten Gotteskind klar. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Verlobung. Um dafür ein Bild zu gebrauchen, sozusagen ist Glauben ein weiblicher Schritt. Hin in die Arme des Bräutigams, ein sich dem Mann in die Arme werfen. Trotz mancher Bedenken, vielleicht sogar Ängste, mancher sieht sogar dabei ein Labyrinth vor sich und gar keinen Ausweg. Wenn eine Frau ihr Elternhaus verlässt, ihre Freundschaft aufgibt und ihre Freiheit, da stellen sich doch manche Gedanken und Befürchtungen zwischen ihr Herz und das Herz ihres Mannes. Ja, womöglich verwandelt sich sogar ihre momentan recht lichte Gegenwart in eine eher dunkle Zukunft. Und wir sehen schon die typischen Parallelen. Mancher, der sich zur Braut Christi rechnet, der wird jetzt innerlich heftig protestieren. Ich habe weder meine Freundschaften noch meine Freiheit aufgegeben, wird er sagen, als ich gläubig wurde. Warum sollte ich? Ja, so entspricht es heute typisch dem allgemeinen Christentum, so wie es verkündigt und gehandhabt wird. Das ist aber dann keine Ehe, sondern eine versuchte Buhlschaft zum Unterschied vom rechten Glaubensleben. Denn die rechte Frau lässt sich geschlossenen Auges in die Arme dieses rechten Mannes fallen und es nicht mit halbem Herzen, nicht mit Zittern und Zagen. Höchstens ihre Freude bringt sie zum Zittern, denn alles Seufzen und Zagen wird übertönt durch den Jubel ihres Herzens, das ihr sagt, gib dich ihm hin, er ist dein Heil, lass alles andere fahren. Und indem sie sich ihm hingibt, gibt sie sich selbst auf. Und indem sie sich selbst und ihr Ich seinetwegen aufgibt, gewinnt sie ihr Leben. Sie wird eine neue Persönlichkeit in ihm, Sie ist die Gehilfin, wie sie im Buch des Lebens steht. Und das ist die rechte Brautschaft. Und indem sie als echte Braut handelt, wird sie dann auch in keinem Punkt zu Schanden. Und schau, das ist das Bild des Glaubens. Es besteht in dem Vertrauen, das sich fallen lässt auf Gnade und Ungnade. Glaube ist auf gar keinen Fall ein Fürwahrhalten. Das Glaubensleben hat auch nichts zu tun mit einem Glaubensbekenntnis, das vielleicht streng formuliert ist und doch alle seine Ecken und Kanten heimlich ausstreckt nach allen möglichen Lehren und Irrlehren. Denn das Glaubensleben der rechten Braut, dem Weib des Lammes, der Gehilfin, das ist hochkonzentriert auf ihren Mann, auf niemand und nichts sonst. Und sie hat mit Satzungen und Regeln und Erlebnissen anderer Menschen nichts mehr zu tun, auch nicht mit geistlicher Wortkrämerei, welcher Art immer, und noch viel weniger mit einem Parteigeist oder mit Eifer, mit Fanatismus oder Verdammungssucht ihren Mitmenschen gegenüber. Der Glaube ist von Grund auf in seiner Geburt und in seinem ganzen Grundwesen ein Verzicht auf sich selbst. Ein zwar mitunter angstvolles, aber doch seliges sich fallen lassen an das Herz Gottes, wie Hedwig von Rädern es auszudrücken pflegte: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und sie führt den Gedanken, den Wunsch, das Hingegebensein weiter aus und schreibt: In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Vertrauen und Liebe sind unauflöslich eins im Glaubensleben in Christus vor Gott, und es verhält sich deswegen völlig harmonisch in einem weiblichen Hingegebensein und gleichzeitig im männlichen Tun, die beide zusammen im Glauben beschlossen sind. Wie deutlich, wie verständlich wird hier, was Wahrheit ist, nämlich wer die Wahrheit ist, die Person des Eheherrn, Adonai. Mit Recht ist er die Wahrheit, er allein, und mit Recht ist er der Friede und auch der Weg und vor allem das Leben. Und hier wird alles deutlich, alle diese Begriffe werden ohne ihn zum Falsifikat und zur geistigen, moralischen und geistlichen Falle, und schließlich werden sie zum Verderben und zum geistlichen Ehebruch ohne ihn. Im Rechten hingegeben sein, da wird alles, Freude und Leid, Tun und Lassen und Leben, Leiden und Sterben, der Hingegebenen bestimmt. Das ganze Leben der Frau des Lammes wird ab der Geburt ihres Glaubens ein in ihm gestorben sein, vor allem sich selbst und auch der Welt. Und doch, dieses Gestorbensein in ihm ist das Leben. Und nicht zuletzt genau das gewinnt sein Herz und erheischt seine Zusage, wie wir in Hohelied 4, 9 und 10 lesen: Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut, mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut, und wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben, als alle Wohlgerüche. Ist es noch nötig zu bemerken, dass es der Glaube allein nicht tut, sondern dass er Werke vorweisen wird? Ja, dass Hingabe in Werken sogar überfließt, in Werken der Liebe? Nein, es ist absolut unnötig, darauf hinzuweisen. Die Werke müssen nicht hinzugewünscht werden. Hier bedarf es keiner Predigt, keiner Aufmunterung dazu, denn sie sind ja bereits inkludiert, nur bevor sie sichtbar werden, sie sind seit Anbeginn in der Hingabe enthalten. Sonst wäre der Glaube nicht Glaube. Oder müssen wir einer rechtschaffenen Ehefrau erklären, dass sie nicht nur die Frau ihres Mannes sein müsse, sondern ihm auch in Liebe dienen, ihm gehorchen, mit ihm sich freuen, mit ihm weinen, mit ihm kämpfen und seinen Kampf, seine Arbeit tun und Leid und Freude mit ihm tragen müsse bis ans Ende? Die könnte doch nur lächeln über dieses Auch. Betrachten wir Abraham, dann bemerken wir gleich alle die Grundzüge. So oft er im Glauben handelt er sozusagen im Bild Gottes, in Gottes Eigenschaft. Die männliche Seite des Glaubens, die wächst aus der weiblichen von selber hervor, die Tatkraft, der Kampf, die Arbeit und der Schaffenstrieb. Wir haben das alles nachweisen können in den ersten 4 Betrachtungen. Es war nicht schwer zu erkennen, oder? Ist es auch bei uns zu erkennen, das weibliche Hingegebene an Gott und das daraus erwachsene tätige Leben in Christus vor Gott? Wenn ja, dann sind wir im rechten Stand. Er könnte jetzt auch ein Engel auf uns deuten, wenn er jemanden sagen wollte, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen, wie in Offenbarung 21,9 geschieht. Aber zurück zum Thema. Wenn ein Mann ist, wie er sein soll und unser Eheherr ist der rechte Mann, dann wird die willenlose, die treue Hingebung seiner Frau sein ganzes Herz gewinnen. Nicht nur, dass er mit unendlichem Wohlgefallen stets auf sein liebes Herzensweib blicken wird, nein, er wird sich auch sehr reich fühlen durch sie. Ja, mehr noch, er wird durch ihre Hingebung so gerührt sein, dass sein Herz mit dem ihren so verschmelzen wird, dass es fortan eher ihr Eigentum ist als seines. Und der Gedanke, diese Frau zu beglücken, die sich für ihn aufgegeben hat, der wird der Vorherrschende von allen seinen Gedanken sein. Und so wird die eine, die reine, die fleckenlose, die von ihm gepflegte und gereinigte, in einen ganz neuen Stand, ja sogar zum Adel gebracht in ihm. Ihre Einsamkeit ist dahin, ihre Verlassenheit ist dahin und sie wird ihres Mannes ebenbürtige Gattin. Und weil sie alles geopfert, alles aufgegeben hatte, hat sie alles gewonnen. Mag sein, dass sich jemand über dieses Bild jetzt ärgert. Oder wenigstens wundert, weil wir heute bezüglich der Ehe und Beziehung schon ganz anderes gewöhnt sind. Aber in Bezug auf unser Textwort, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an, ist es doch eine wesentliche, eine rechte Beschreibung dessen, was der Glaube ist. Zumal uns damit hier zum ersten Mal in der Bibel die Feststellung begegnet, er glaubte. Aber nicht nur das, hier begegnen wir auch zum ersten Mal der Rechtfertigung. Das ist ein geheimnisvolles Wort. Wenn Abraham von Gott um des Glaubens willen für gerecht erklärt wird, dann erklärt Gott ihn für einen, der so ist, wie ein Mensch sein soll. Und damit steht Gottes ursprünglichen Wort und Willen, lasst uns Menschen machen, insofern nichts im Wege, nämlich, dass Gott den Menschen zum Teilhaber und zum Teilnehmer macht an dem, was Gutes ist, weil der Mensch Gott sein Herz überlassen hat. Und Gott hat darin Wohnung gemacht. Und so ist damit das menschliche Gotteseigentum geworden. Es verwundert deshalb auch nicht mehr, dass nun das Göttliche das Eigentum des Menschen wird. Nun steht dem doch sehr viel im Wege, wenn wir auf den Menschen schauen. Wie könnte denn je ein Mensch mit Gott eins werden? Ist Abraham denn kein Sünder? Kann der von sich aus rein werden, um Gott zu gefallen, um bei Gott zu wohnen oder dass Gott bei ihm wohnt? Ist nicht das Gift der Sünde bei uns allen auch im allem Glauben enthalten und durchzieht sie nicht auch das beste Werk, auch das, welches Gott für uns in Christus bereitet hat? Kann Abraham seine Sünde tilgen, damit Gott bei ihm wohnen kann? Nein. Und kann Gott die Sünde Abrahams tilgen, die er doch so hasst? Und wenn, warum? Es kann doch keine Rede sein davon, dass Abraham die Rechtfertigung um seines Glaubens willen beanspruchen kann. Geschieht sie aber trotz seiner anklebenden Sünde? Es sind Fragen über Fragen, lauter elementare Fragen, die hinausreichen in die Ewigkeit. Es gibt noch mehr, von dem keine Rede sein kann. Der Glaube, der würde sich ja verflüchtigen binnen kürzester Zeit, wenn da nicht die fortwährende Wirkung der göttlichen Gnade wäre. Denn selbst die Allerbesten, die Allergläubigsten, wenn es solche gibt, hätten alle längst Schiffbruch erlitten am Glauben, wenn Gott sie nicht gehalten hätte durch seine tätige Gnade, wenn er sie nicht in seinem Licht belassen hätte. Meint jemand etwa unter uns, dass Gott uns den Himmel und die bekehrende Gnade unser Leben lang nachtragen müsse, bis in den Tod? Oh, da kannst du dich fürchten. Gott ist niemand etwas schuldig. Und auch Abraham wäre niemals zum Ziel gekommen, er wäre abgestürzt im Glauben, wenn Gott ihm nicht den Glauben bewahrt hätte. Weil selbstverständlich ist das nicht. Es bleibt vielmehr nach allen Seiten hin einzig und allein die Barmherzigkeit Gottes, die hier den Anfang setzt und die hier auch zum Ziel kommt, nichts anderes, gar nichts. Ja, wenn es nach der Vernunft ginge, da wären wir alle längst schon dahin. Da stünde keiner von uns mehr im Glauben. Denn unsere Natur, die geht ja niemals über das hinaus, was sie fühlt. Unsere Natur will fühlen, sie will gewiss sein, bevor sie glaubt. Die Gnade aber, die wir von Gott haben, die will glauben. Sie will glauben, bevor sie etwas fühlt. Unsere Natur dagegen, die kann nie weitergehen als ihr momentanes Licht. Die Gnade dagegen, die tritt fröhlich heraus, auch in die Finsternis hinein. Sie folgt dem bloßen Schriftwort. Ob es nach außen oder nach innen nun so oder so scheint, ob es der Natur wahr erscheint oder falsch, die Gnade, sie hält allein am Wort fest. Das ist der Kern des Evangeliums. So lehrt es uns die Art und die Eigenschaft des rechten Glaubens. Er hängt ausschließlich an den bloßen Worten Gottes und richtet sich nach Dingen, die er nicht sieht und nicht fühlt. Und genau das ist für den Glauben der rechte Weg. Und genau deswegen dringt er ja auch durch. Da lässt er die Natur klug sein und weise, wie sie will. Ja, in ihren Augen ist und bleibt er immer ein törichter Narr. Aber genau so kommt er zu Christus und findet ihn so. Es steht in 1. Korinther 1, 25, denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Genau das sehen wir die ganze Zeit über schon an Abraham. Von seinem Auszug aus Ur in Chaldäa bis hierher und auch weiterhin. Wie die Schrift bestätigt und uns ermuntert, in Hebräer 6, 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Abraham steht, ohne es zu wissen, bereits im Schutz und im Schatten des Gotteslammes, von dem es heißt, all Sünd hast du getragen. Ja, von Ferne sah Abraham schon den Tag des Versöhnens, wenn auch nicht mehr, und er freute sich. Wie Jesus selber bestätigt in Johannes 8, 56, Abraham, euer Vater wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Gott selber aber sah ihn nicht von Ferne diesen Tag. Für ihn, dem 1000 Jahre sind wie ein Tag, war der Altar, auf dem die Versöhnung stattfand, schon gegenwärtig. Wie ist es jetzt aber mit der Rechtfertigung? Unser berühmter Text lautet ja, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ja, war da doch etwas an Abraham, das Gott ihm anrechnen konnte? Nehmen wir ein Bild her dazu, eine Geschichte. Nehmen wir an, ein Mensch wäre uns 10.000 Euro schuldig. Aber dieser Mensch hat nichts, womit er die Schuld jemals bezahlen könnte. Nun bittet er an, bei uns zu dienen und das Geld abzuarbeiten. Und tatsächlich macht er ernst und arbeitet fleißig im Schweiß seines Angesichts. Und das rührt uns. Und wir sagen ihm, Freund, bis jetzt hast du zwar erst 30 Cent verdient, aber wir sehen deinen guten Willen, die 10.000 Euro ernstlich abzuarbeiten. Wir rechnen jetzt einfach deinen guten Willen schon für das Vollbringen. Geh du nur nach Hause, du bist frei von deiner Schuld. Und es gibt Ausleger, die meinen, so sei das gemeint mit der Rechtfertigung. Der gute Wille reicht. Das rechne Gott einem wie dem Abraham zur Gerechtigkeit. Nicht unabsichtlich steht deshalb zum Beispiel auch in katholischen Bibelübersetzungen in Lukas 2,14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Aber so ist die Rechtslage vor Gott nicht. Es ist seiner unwürdig, etwas anders zu rechnen, als dessen wirklicher Wert ist. Es ist Gottes nicht würdig, Vorlieb zu nehmen mit dem guten Vorsatz. Wenn Gott einem Menschen den Glauben zur Gerechtigkeit rechnet, dann muss der Glaube eine wirkliche Gerechtigkeit sein. Und das bestätigen auch die Lehrbriefe. Da steht in Römer 5, 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. wie es nun aber praktisch vor sich geht, dass der Abraham, der sich glaubensvoll Gott überlässt, wirklich und wesentlich der Mensch ist, der Gottes Wohlgefallen erlangt, und zwar mit Fug und Recht, und wie er zur Gemeinschaft mit Gott fähig ist, das hat seinen Grund nur in dem, was Gott tut, was Gott getan hat und was Gott tun wird. Es ist das vollkommene Opfer und die vollbrachte Erlösung durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, die sich als fertige Tatsache vor Gott darstellt zu allen Zeiten, die jeden bußfertigen Sünder, der seinerzeit ja an Raum und Zeit gebunden ist, im Glauben rechtfertigt. Aber wie in einem kleinen Kind bereits ein Genie schlummert, so muss alles noch wachsen, muss ausgestaltet und muss gezogen werden. Es ist alles bereits vorhanden, alles ist schon da, aber erscheinen muss es zu seiner Zeit. So bei Abraham und so ist es auch bei jedem, der durch den Glauben gerecht geworden ist. Der an Christus Gläubige ist der Sünde gestorben. Er ist zu einem neuen Leben auferstanden und auch alles andere hin bis zur leiblichen Auferstehung und zur Leibesverklärung ist nichts Neues, sondern es wartet nur auf das weitere Erscheinen dessen, was unter Gottes guter Hand begonnen hat. Und alle noch hemmenden und hindernden Gewalten und Mächte in unserem Leben sind für Gott nur da, um überwunden zu werden. Es ist alles seine Sache. Wir haben stille zu sein und still zu halten. Das heißt nichts anderes, als im Glauben zu beharren wie Abraham. Wie in Hebräer 5,15 steht, und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Was allerdings unsere Sünde betrifft, die uns immer noch anklebt, die uns zu träge macht, über die schaut Gott nicht hinweg wie ein schwacher Vater, der wegen der Fehler seines geliebten Kindes hier gleichsam ein Auge zudrückt. Nein, Gott erkennt das als eine Macht, als eine bereits überwundene Macht, und er hat keine Angst vor den noch bevorstehenden Kämpfen. Er sieht schon den herrlichen, den schließlichen Triumph. Warum? Weil er dabei alle seine Liebesmacht für den Kampf des Gläubigen zur Verfügung stellen wird. Er sieht nämlich sozusagen ineinander, was für unsere Augen Jahre, oft Jahrzehnte auseinander liegt. Der Gott der Ewigkeiten, in dem keine Zeit ist, der sieht gleichzeitig den Keim, den Halm, die Ehre und auch schon die gesamte Frucht ineinander. Es wäre für uns aber nicht das Leben im Glauben, wenn nur er es so sehen würde. Nein, er erlaubt auch uns, das so sehen zu dürfen. Wie wäre es sonst möglich, dass Jesus zu der Frau, der er die Sünden vergeben hatte, sagen konnte, gehe hin in Frieden? Denn wie kann ich in Frieden hingehen, wenn ich nicht gewiss bin, dass ich das Ziel erreiche, wenn ich nicht sicher bin, dass ich durch Gottes Gnade ein Kind Gottes bin und bleibe? Und wir sehen an dieser Frau und genauso an uns, dass der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. Zwischen dem Moment, wo ich mit einer Aussage Jesu an mich konfrontiert bin, die mir groß, ja die mir zu groß erscheint, und dem Zeitpunkt, wo ich ihre Erfüllung erlebe, da liegen oft große Zeiträume. Wobei Gott allerdings zu seinem Ziel kommt. Sollte es ihm unmöglich sein, das zu erfüllen, was er sich vorgenommen hat? Selbst wenn ich noch lange Zeit nichts fühle, nichts an mir bemerke von dem, was er an mir getan hat? Wie hätte denn Jesus zu dem Schächer sagen können, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wenn er nicht in der Buße und in dem Glauben des Schächers einen wirklichen, einen neuen, einen Gott wohlgefälligen Menschen erkannt hätte? In diesem armen, reichen Menschen erschien trotz aller äußerer Finsternis für das Auge Jesu das wirkliche Bild Gottes, wie ein altes Wort sagt, vor Gott sonst nichts gilt als sein Eigenbild. Und alles andere äußere, offensichtliche, das musste von selbst abfallen. Oder denken wir daran, wie der Apostel Paulus ausruft im Heiligen Geist, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, so in Römer 8,1. Nichts Verdammliches. Ja, freilich ist da noch viel Verdammliches, aber es ist das alles nicht mehr vereinbar mit dem innersten Willen des neuen Menschen. Also ist es für Gott nicht vorhanden. Die Frage ist, warum fehlt es denn jetzt den allermeisten Christen an Frieden, an Heilsgewissheit, an Glaubensfreudigkeit? Allerdings von solchen, die immer noch auf beiden Seiten hinken, die zwei Herren, denen die letzten Ketten der Sünde gar nicht zerreißen wollen, mit dieser oder jener bösen Unart immer noch kokettieren, von denen reden wir hier nicht. Dass solche nicht die rechte Freudigkeit haben können, ist nur zu klar. Wie könnte auch ein Vogel sich erheben, wenn seine Flügel mit Dreck und Kot verschmiert sind? Der volle Wortlaut aus Römer 8,1 beinhaltet ja schließlich noch mehr. Da ist eine Bedingung. Da steht, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Aber eben deshalb die Frage bei treuen, bei wahrhaftigen Christen, warum fehlt's denn denen so oft an Glaubensfreudigkeit? Die Antwort ist, weil sie hängen bleiben bei sich selbst, mit ihren Gedanken am Sichtbaren, bei der anklebenden Sünde, bei den langsamen Fortschritten und bei ihren immer wiederkehrenden Niederlagen. Deshalb sei aus gutem Grund das Textwort hier gezielt wiederholt, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und daher die Frage an alle, die immer wieder bei sich selbst hängen bleiben, mit ihren Gedanken am Sichtbaren, bei der anklebenden Sünde, bei den langsamen Fortschritten und bei ihren immer wiederkehrenden Niederlagen: Was geht dich das denn an, was in dir ist? Schau hin auf Christus, besser noch wörtlicher, schau hinweg auf Christus. Glaube, dass er die siegende Sonne ist, und dann sei fröhlich und gewiss in ihm. Es sei noch einmal betont, wir reden hier nur zu denen, die schier erdrückt werden unter der Last der anklebenden Sünde, die erkannt haben, wie durchzogen all ihr Denken, Handeln und Reden ist davon, und auch das Beste, was sie meinen, hervorzubringen, zu tun, zu denken und zu schreiben. Wir reden zu denen, die mit Furcht und Zittern so oft das Gegenteil von dem in ihrem Herzen erkennen, was das Evangelium verspricht, trotz jahrelangem Gläubigenseins. Wir reden nicht zu denen, die reich sind in ihrem Innern, sondern zu denen, die arm sind, die ein zerbrochenes Herz haben und ein zerschlagenes Gemüt. Bei denen wohnt Gott, wie er in Jesaja 57,15 betont. Bitte erinnern wir uns gegenseitig daran, dass die erste Verheißung der Bergpredigt ist, dass es Gottes Werk ist, dich arm zu machen. Arm an allem, was du in dir selber erstrebt hattest und was hoch gilt vor den Menschen. Ach, wenn nur Christus verkündigt wird auf alle Weise, nur Christus, Christus allein, nicht du und dein Wesen, nicht ich und das meine, Christus. Deine Armut an allem, was gut scheint, deine Niederlagen, deine dir mehr und mehr bewusste Sündhaftigkeit, das ist das Werk Gottes an dir, sonst wäre das ja gar kein Ziehen des Vaters zum Sohn. Seine Heiligen, die sind ausnahmslos nur solche Leute, die zu nichts geworden sind, die in sich nichts haben, die an allem zu Schanden geworden sind, die einzig und allein Christus haben, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird's vollenden. Das halte fest, nicht du. Freilich können wir auch weggehen und versuchen, es selber zu vollenden, wie so viele. Vielleicht bist du schon längst weggegangen, hast resigniert, weil sich an dir nichts fühlbar geändert hat, und spielst nur noch deine christliche Rolle vor Gott und uns anderen, so vertraut, so bieder und so glaubhaft. Oder du besteckst den gezielten Aktivismus, um zu übertönen, was du fürchten musst, dass es offenbar wird. Auch das ist falsch, wir wissen es. Wie viele gibt es, die werken und tun und arbeiten, die sich pausenlos beschäftigen, sich anfühlen, nur um nicht zur Ruhe gezwungen zu sein, sich nicht der schrecklichen Realität stellen zu müssen im tiefsten Grund ihres Herzens? Warum kehrt der verlorene Sohn so schwer um? Warum überlässt er sich nicht heute noch dem Werkmeister, dem himmlischen Arzt, dem Vollender? Wollen wir den Heiland schmähen? Denn wenn er sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater, dann heißt das doch, wir verleugnen Jesus, wenn wir ihn nicht sein Werk tun lassen in uns, sondern uns wieder selber um uns drehen, uns verbessern und schauspielen. So leugnen wir vor uns, vor Gott und den Engeln und der Welt, dass er der Heiland ist, dass er das ist, was er ist. Fragen wir jetzt uns selber noch einmal: Was geht es dich an, was in dir ist? Ist es nicht seine Sache, die Sache dessen, der uns erkauft hat? Erkauft aus unserer inneren Finsternis, hineinversetzt in sein Licht, in sein gnädiges Handeln an uns, er, der Anfänger unseres Heils, er, der Vollender? Glauben wir nun an Gott und seinen Sohn, den Retter, den Heiland oder an uns? Weihen wir uns doch ab jetzt jeden Tag aufs Neue, in aller Einfalt, dem Herrn Jesus, du, deine Seele, deinen Leib und dein Leben, ich das meine. Und dann lassen wir uns von keinem Pharisäer und von keinem Teufel mehr hindern, mit Johannes auszurufen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen, so in 1. Johannes 3,1. Bleibt in mir, spricht der Heiland, aber viel zu viele bleiben lieber in ihrem eigenen. Sie sind bemüht, besser zu werden. Sie wollen reich sein in sich selbst. Sind bemüht, nicht negativ aufzufallen, sondern positiv. Sie wursteln sich mit einem christlichen Scheinleben durch ihre irdische Zeit. Und im tiefsten Grund ihres Herzens fürchten sie und erkennen sie, dass sie in vielen Belangen die Alten geblieben sind. Dass die Beweggründe ihrer Gedanken, ihrer Wünsche, ihrer Argumente und damit auch ihrer Lehre all die Jahre über dieselben geblieben sind, gesteuert von nichts anderem als der innewohnenden Sünde. Und doch wollen sie damit nicht zu ihm kommen, sie spielen lieber die heilen Christen. Wir können hier mit Recht nicht vom Geist des Antichristen sprechen. Und so leben sie vor ihren Familienmitgliedern, vor ihren Eltern, vor ihren Freunden, vor ihrem Mann, vor ihrer Frau, vor ihren Kindern, vor anderen Christen, vor ihren Gemeinschaftsleitern, stets bemüht, aufrechtzuerhalten, was nicht da ist und zu verhindern, dass vieles, was da ist, ans Tageslicht kommen könnte. Das alles beweist nichts anderes als Unglauben. So sieht es aus, das landläufige, das leidliche Christenleben, das im Grunde keines ist. Und doch ist man der Meinung, wird schon gut gehen bis zum Ende. Aber das heißt nichts anderes als Christus für nichts zu achten. Wird hier nicht das Wort, das Jesaja wieder ganz lebendig aus 53,3 auszugsweise, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, wir haben ihn für nichts geachtet. Und wird hier nicht von Christen wieder gefressen, was gespielt wurde? Wälzt sich dann nicht ein Christ im eigenen Kot? Der Feind hat es dann damit geschafft, viele von uns auf dieses Gleis zu locken. Andere stecken im verderblichen Wohlfühlchristentum. In beiden Fällen ist da kein Glaube. Wie sagte Jesus zu den Juden und jetzt auch zu uns in Johannes 8,39? Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten. Einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Das muss uns treffen, wenn wir keinen Heiland wollen, sondern an uns selber glauben, indem wir unseren Zustand zudecken, ausbessern, spachteln und übertünchen. Das war doch auch Jesu Wort an die Betroffenen, übertünchte Gräber. Na komm doch zu ihm, komm zurück, jetzt gleich, er allein ist ja der gute Arzt, übergib ihm, überlass ihm, was krank ist an dir. Er weiß genau, was in uns ist, er kennt alle unsere Gedanken, er kennt unsere Verdrehtheit, er kennt unsere Ängste, unsere Sorgen. Alles das geht ja nicht aus dem Glauben, alles, was nicht aus ihm geschieht, alles das geht aber hervor aus Christenherzen, alles das weiß er, alles das kennt er, alles das war ihm völlig klar, als er unser Erlösungswerk in Angriff nahm. Lassen wir ihn zum Ziel kommen, ihn, den Arzt, denn für all das ist er gestorben und für all das lebt er, für all das ist er unser Hohepriester, für all das ist er zuständig, aber interessiert uns das noch? Wie oft haben wir doch selber Einblick erhalten in andere, in Christenherzen. Und wir haben es miterlebt, dass Geschwister, die wir für stark gehalten haben im Glauben, dass gerade sie untergegangen sind, schon bei ganz kleinen Bedrängnissen. Herr Gott zeigt das auf, er lässt auch uns vor anderen offenbar werden. Denn wenn er nicht unser Schild ist, wenn er nicht unser sehr großer Lohn ist, dann ist da nichts, was uns heilt und schützt. Dann ist da nichts, was uns den Glauben erhält, wenn nicht der Glaube einzig und allein in Christus sein Fundament hat und wenn wir nicht allein in ihm alles haben und suchen, was uns nötig ist. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist, sagt uns Sprüche 24,10. Aber da ist nur einer, der stark ist, Christus. Und deshalb komm jetzt unter die ewigen Arme deines Heilands. Abraham glaubte Gott, so steht es. Er glaubte, obwohl und weil sein Leib erstorben war, weil in ihm nichts mehr war, was Frucht bringen konnte. Wie deutlich macht der Herr das in Johannes 15,5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts geheilt, nichts zum Leben gebracht, nicht mit Gott in Einklang sein. So ist und so bleibt es ohne ihn. Wohl ist alles vollbracht von Gott her. Es ist alles neu geworden. Aber in dir und mir ist ja nicht alles bereits erschienen bei der Bekehrung, gleich nach der Wiedergeburt. Es hat ja alles seine Zeit und Reife. Wenn ein Acker Früchte tragen soll, dann muss der Frühling da gewesen sein. Es muss geackert worden sein. Es muss gedüngt, geeckt und gesät worden sein. Und nicht nur das, es muss auch der Winter mit seiner langen Nacht und Kälte vorangegangen sein. Alles hat seine Zeit. Der Mensch muss zubereitet werden, aber so zubereitet, dass jede Sache zur Gotteszeit wirksam wird. Und Christus ist das Leben. Und somit sind auch die Zeitpunkte und die Zeitspannen sein. Daher ist Glaube nötig, denn entziehen kann ich mich meinem Eheherrn und Erlöser nicht, ohne Schaden zu leiden. Deshalb dieser weibliche Schritt, dieser anhängliche, unvoreingenommene Glaube an ihn, auch was das unverändert Schlechte in mir betrifft, all das unverändert Schlechte, all das Heimliche und Unheimliche, immer noch präsente, böse, all die Niederlagen, Glaube an ihn. Er will, er wird heben und tragen und erretten. Bleibe nicht an dir selbst hängen. Tausende Bibelstellen bestätigen Gottes Heil, Gottes Gegenwart und Gottes Therapie an und für uns, wenn wir nur in allem Glauben an ihn und in ihm bleiben. Im Psalm 125 steht am Beginn ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Kommt er denn immer noch nicht heim, der verlorene Sohn? Weiß er nicht die richtige Einkleidung, Heimführung und Erbschaft der Kinder erfolgt zu seiner Zeit und damit zur rechten Zeit? Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, so heißt es. Und in Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das alles haben wir schon im Glauben. Als der verlorene Sohn das Heil gefunden hatte in seinem Herzen, nämlich darin, dass das Vaterherz für sein Heil sorgt, da hat sich alles andere dann ebenfalls gefunden für ihn. Das neue Kleid, der Fingerring, das Festmahl, die Musik, der Reigen, die Freude, die Fülle und die Überfülle. Und es kann bei dir nichts anders sein, wenn du in Christus bist. Glaube, warte nur noch ein wenig. Was kann denn ein irdischer Arzt tun? Viel, sagen wir. Nichts, im Grunde nichts, hat sich Martin Lloyd-Jones gesagt, der einstige Leibarzt der englischen Königin. Ich kann Wunden verbinden, ich kann Knochenschienen, einige Krankheitsfolgen bekämpfen und zurückdrängen, den Husten lindern, habe Mittel gegen Atemnot und Bluthochdruck. Aber am Ende stirbt er doch, mein Patient. Und so wurde dieser Mann lieber Prediger des Evangeliums von Christus, denn nur Christus hilft gegen den Tod. Weise menschliche Erzieher, ja auch die Menschen selbst, können wohl die Äußerungen ihres kranken, sündigen Herzens mehr oder weniger zurückdrängen, aber erneuern können sie das kranke, sündige Herz nicht, weder durch Kräuter noch durch alle Pflaster und Medizin und Weisheit dieser Welt. Das ist einzig das Privilegium des großen Gottes und er will das auch. Herr, so du willst, kannst du mich reinigen, sagte der Aussätzige zu Jesus. Und die Antwort, die ist seit jeher immer die gleiche. Ich will. Er will. Er will das tun in den Kindern des Glaubens und unter seiner Hand erfolgt die Gesundung, ohne die es kein ewiges Leben geben kann. Denn das ewige Leben, das ist er. Ausschließlich er. Es nützt kein menschliches Bemühen, kein Mittel, kein Verbessern, kein Herumdoktern, nur eines. Wir haben es gelesen und Abraham glaubte dem Herrn. Sind auch wir soweit? Alles an seinen Erkauften und seinen Erlösten wird von unserem Heiland dahin gebracht, dass es kommen wird, bis zu dem Kranz der Herrlichkeit. Aber nur von ihm. Glaubst du das? Dann kannst du aber auch den Kopf nicht mehr hängen lassen. Abraham selber, ob er schon so weit war und so klar gesehen hat, dass ihm Gott den Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet hat, ob er das gesehen hat, das ist zumindest zweifelhaft. Auch für ihn lag die rettende Gnade noch unter Schleiern. Erst als das Wort es ist vollbracht, hinaus halte in die Ewigkeit, da zerrissen die Schleier. Allerdings, der Gott Abrahams hat seinen Knecht, den er Freund nannte, schon damals spüren lassen, dass er durch den Glauben gerecht geworden sei. Auf jeden Fall war er in seinem Glaubenslauf ein bedeutendes Stück weitergekommen, nicht in dem Sinn besser, aber vielmehr tiefer verwurzelt in dem, dem er glaubte. Nach dem Wort, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Manche Ausleger schreiben an dieser Stelle, Abraham war jetzt wieder zurechtgekommen, sein Herz war wieder stille geworden. Das ist aber bei Weitem zu wenig, das greift viel zu kurz. Das ist eine verstümmelte Sicht des Glaubenslebens dessen, dem Gott den Glauben zur Gerechtigkeit anrechnete. Wohl war für Abraham für diesmal die Anfechtung wegen seiner Fruchtlosigkeit überwunden. Das ist an sich schon eine große Sache, aber dieses Große ist eine Kleinigkeit gegen das, was er wirklich erreicht hatte, was erreicht war für ihn. Auf dem Wege der Anfechtung ist Abraham zu einer Vertrautheit mit Gott gekommen, von der er vorher keine Ahnung gehabt hat. Und wir alle, als Kinder des Glaubens, wir kommen deshalb durch Trübsale und Ängste, vor allen Dingen durch die tiefsten Ängste und Niederlagen und durch die stürmischen Ängste der Zweifel am besten weiter in unserer Gemeinschaft, in unserer Verschmelzung mit Gott. Damit ist dann auch die Rechtfertigung Gottes gegeben, sogar über all dem himmelschreienden Elend dieser Welt. Damit ist dann jenes angstvolle Warum, warum, o mein Herr, das so oft ganz laut aus unseren Seelen erklingt, beantwortet. Unter jenen Gotteskindern, die hier auf Erden am schwersten geprüft werden, findet sich das am klarsten und am schönsten. Sie können schmerzgebeugt, aber fröhlich mit den Psalmisten sagen, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. So im Psalm 27, Vers 13. Und Sie können bestätigen, was Psalm 63, 4 sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich.